Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert. Schönen guten Tag. Fast jede zweite erwerbstätige Frau hat keine Vollzeitstelle. Bei den Müttern mit kleinen Kindern sind sogar knapp 3/4 in Teilzeit beschäftigt. Viele dieser Frauen würden ihre Arbeitszeit gerne irgendwann wieder erhöhen. Helfen soll seit fast einem Jahr die Brückenteilzeit. Die hat aber so ihre Tücken. Ein Gespräch dazu gleich. Und Franziska Giffey kann ihren Doktortitel behalten. Wir sprechen mit einem, der die Mängel in der Dissertation der Familienministerin aufgedeckt hat und mit der Entscheidung, ihr den Titel zu lassen, nicht einverstanden ist. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey bleibt Doktorin der Politikwissenschaft. Die Freie Universität Berlin hat beschlossen, ihr den Titel nicht abzuerkennen. Aber die SPD-Politikerin bekommt für die Mängel in ihrer Dissertation eine Rüge. Giffey hatte angekündigt, vom Ministeramt zurückzutreten, wenn sie denn den Doktortitel verliert. Die Überprüfung hat sie selbst angeregt, nachdem ihr vorgeworfen wurde, viele Passagen abgeschrieben zu haben. Einer, der die Fehler öffentlich gemacht hat, ist Gerhard Dannemann, Jurist und Professor an der Humboldt-Universität Berlin. Er ist außerdem Mitarbeiter bei der Internetplattform Voniplug, die Doktorarbeiten nach Fehlern durchsucht. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben schwerwiegende Mängel gefunden in der Arbeit von Ministerin Giffey. Was ist also von der Entscheidung der FU aus Ihrer Sicht zu halten, die ja ebenfalls bestätigt?
Also ein paar Sachen kann man positiv rausstreichen. Man hat sich offensichtlich intensiv damit befasst, jede einzelne der monierten Stellen sich angeschaut in einem fünfköpfigen Gremium, hat beraten, beschlossen, hat immerhin eine Rüge erteilt. Bisschen problematisch, weil es dafür keine Rechtsgrundlage gibt, aber immerhin eine Sanktion und die elektronische Publikation der Doktorarbeit wird auch mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass man da sehr salopp mit ein paar Jahrzehnten Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte umgegangen ist und einige Dinge, die schon seit langem klar waren, nicht mehr anwendet und einfach zwei Sätze aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zitiert, mit dem man sich da sehr, sehr viel Spielraum verschaffen will.
Wie schwerwiegend wäre denn diese jetzt ausgesprochene Rüge, wenn Frau Giffey im Wissenschaftsbetrieb wäre und nicht in der Politik?
Sie sprechen da einen sehr wichtigen Punkt an. Das ist auch ein Unterschied zum Fall Schawan, der von den Verfehlungen her wahrscheinlich so in einer ähnlichen Größenordnung liegt. Frau Schawan war Wissenschaftsministerin und sie hat die ganze Zeit gesagt und sagt übrigens noch heute, dass ihre Arbeit alle wissenschaftlichen Maßstäbe eingehalten hat, was evident unrichtig ist. Und Frau Giffey ist Familienministerin. Ich halte also diese Verquickung von Doktorgrad entzogen, muss zurücktreten vom Ministeramt, für politisch eigentlich nicht notwendig und ich halte sie für die Wissenschaft verfehlt. Wenn man diesen Druck nicht auf die FU aufgebaut hätte, wäre möglicherweise die Entscheidung auch anders ausgegangen.
Was wäre denn, wenn Frau Giffey im Wissenschaftsbetrieb wäre und es gäbe jetzt diese Rüge, die ja selten ausgesprochen wird?
Ja, diese Rüge wird deswegen selten ausgesprochen, weil man dafür eine gesetzliche Grundlage braucht. Das hat das Gericht im Fall Schawan festgestellt und gesagt, man kann gar keine Rüge aussprechen, wenn die Promotionsordnung oder eine andere rechtliche Grundlage das nicht vorsieht. Und das ist im Fall Giffey nicht so. Da gibt es keine solche Grundlage. Was würde passieren, wenn eine Universität sagt, das ist irgendwie ein minder schwerer Fall? Ich denke halt, es kommt, wie es auch im Fall Schawan darauf angekommen wäre, wie steht man dazu als im Wissenschaft tätige Person? Sieht man das ein und sagt, so darf man nicht wissenschaftlich arbeiten? Oder behauptet man halt steif und fest wie Frau Schawan, ich darf das alles, ich habe alles richtig gemacht? Eine Person, die da völlig uneinsichtig ist, wäre im Wissenschaftsbetrieb auch im politischen Teil der Wissenschaft nicht haltbar.
Sie sagen, die Art der Fehler, die Sie entdeckt haben bei Frau Giffey, ist besonders gefährlich für den Wissenschaftsbetrieb. Erklären Sie nochmal, warum das so ist.
Wenn man stumpfen Text abschreibt, den jemand anders verfasst hat, dann eignet man sich eine fremde Leistung an. Und das ist sehr unredlich und es kann auch sogar strafbar sein. Aber noch gefährlicher für die Wissenschaft ist das blinde Abschreiben von Belegen und von Fußnoten, weil sich dann über eine Kette von blinden Zitaten hinweg etwas völlig anderes als richtig entpuppen soll oder darstellen soll, als das, was tatsächlich wissenschaftlich belegbar ist. Das heißt also, die Wissenschaft kann sich nicht mehr falsifizieren, sie gerät außer Kontrolle.
Und welches Signal geht jetzt aus von dieser Entscheidung der FU an den Wissenschaftsbetrieb?
Ja, das ist ein gemischtes Signal. Also die FU hat jetzt diese Rüge ausgesprochen, damit sie nicht so dasteht als eine Wissenschaftsinstitution, die das so durchgehen lässt einfach. Aber die Studenten an der Freien Universität, deren Semesterarbeiten und Seminararbeiten für weitaus geringere Verfehlungen durchfallen, werden sich schon fragen, ob die da richtig behandelt worden sind oder ob man da vielleicht unter diesem politischen Druck völlig andere Maßstäbe anwendet, als man für sie anwenden würde. Es ist ein gemischtes Signal, würde ich mal sagen. Es hat immerhin die Freie Universität gesagt, dass zumindest Teile davon wissenschaftlich so nicht vertretbar sind. Sie hätte das klarer sagen können. Sie hätte auch klarer sagen können, was genau, welche Teile daran nicht in ordnungsgemäß waren. Das ist alles sehr vage, was das betrifft.
Gerhard Dannemann, Professor von der Humboldt-Universität in Berlin und Mitarbeiter bei Vroni Plug, und seine Kritik an der Entscheidung, Familienministerin Giffey den Doktortitel zu lassen, trotz festgestellter Mängel. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Gerne.
Nehmen wir das klassische Muster. Eine Frau arbeitet Vollzeit, geht eine Partnerschaft ein, bekommt ein oder vielleicht sogar mehrere Kinder, wechselt dafür in Teilzeit und bleibt dort. Die Teilzeitfalle. Damit war für viele Betroffene das Modell gut beschrieben, denn eine Rückkehr auf einen adäquaten Posten in Vollzeit war selten drin für diejenigen, die mal Stunden reduziert haben. Das alles soll der Vergangenheit angehören, denn vor einem Jahr entschied die Große Koalition, fortan wird es die Brückenteilzeit geben, heißt das Rückkehrrecht von einem Teilzeitjob auf Vollzeit. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung habe ich gefragt. Vor allem die Frauen waren bislang betroffen von dieser Teilzeitfalle. Jetzt also seit einem Jahr fast das Rückkehrrecht. Damit ist das Problem aber nicht vom Tisch. Sie sagen, das bleibt eine Falle.
In der Tat, die Teilzeitfalle ist gerade für Frauen heutzutage ein Problem, die ja mittlerweile doch mit einer im Schnitt besseren Qualifikation in den Arbeitsmarkt reingehen als die Männer. Und trotzdem entwickeln sie sich häufig über längere Zeiten weniger stark. Und das liegt auch daran, dass sie meistens dann in der Kinderphase irgendwann mal aus dem Arbeitsmarkt aussteigen. Und danach kommen die meisten in den seltensten Fällen wieder in Vollzeit zurück. Und da haben wir einfach noch eine starke Trennung zwischen Teil- und Vollzeit. Also Teilzeit signalisiert häufig heutzutage immer noch eher eine geringere Leistungsbereitschaft, ist mit geringeren Löhnen verbunden, mit weniger Weiterbildung, mit weniger Entwicklung. Und da muss man wirklich gegensteuern. Da ist das Rückkehrrecht in Vollzeit ein Schritt, aber das reicht noch nicht.
Zumal dieses Rückkehrrecht ja längst nicht für alle Betriebe gilt oder für alle Mitarbeiter in allen Betrieben.
Also es gibt in diesem Gesetz für das Rückkehrrecht in Vollzeit oder die Brückenteilzeit einige Einschränkungen, von denen nicht alle ganz praktikabel sind. Zum Beispiel gilt das Gesetz grundsätzlich nur für Betriebe mit über 45 Mitarbeitern, und von 46 bis 200, da kann nur 1/15 der Belegschaft dieses Recht in Anspruch nehmen. Das ist erstmal aus der Sicht der Betriebe gedacht und auch durchaus vernünftig gedacht, denn Kleinbetriebe haben es schwieriger, sich anzupassen. Auf der anderen Seite ist aber jetzt nicht unbedingt ein Grund ersichtlich, warum Beschäftigte in kleinen Betrieben irgendwie weniger solche Rechte bräuchten als Menschen in großen Betrieben. Am Ende können sogar kleinere Betriebe einen Nachteil davon haben. Denn in kleineren Betrieben gibt es nicht diese Arbeitszeitflexibilität, da gilt zum Beispiel auch kein Kündigungsschutz. Also es hat schon auch einen Grund, warum kleinere Betriebe es zum Beispiel bei Personalrekrutierungen am Arbeitsmarkt deutlich schwieriger haben als größere.
Werden die in Zukunft also, damit sie eben rekrutieren können und nicht ständig mit Fachkräftemangel zu tun haben, also auch flexibler werden müssen?
Grundsätzlich kann man das schon beobachten, dass die Arbeitswelt flexibler wird und die Arbeitszeitflexibilität auch deutlich gestiegen ist. Über lange Zeiten war das aber so, dass eher die Betriebsseite diese Flexibilität kontrolliert hat. Flexibilität heißt ja noch nicht, dass es auch dem Mitarbeiter zugutekommen muss, sondern es können ja auch Entscheidungen zu seinen Lasten getroffen werden, denen er dann folgen muss. Trotzdem werden mehr und mehr Ansprüche gestellt, auch gerade an Flexibilität über den Lebensverlauf, denn dieses Haushaltsmodell, dass der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau zu Hause bleibt, das gibt es heutzutage einfach kaum noch. Und deswegen spielt Flexibilität auch eine viel größere Rolle, wenn man Menschen an den Betrieb binden möchte oder sie neu für den Betrieb gewinnen möchte.
Sie haben gerade die Männer angesprochen. Gehen Sie denn davon aus, dass die Brückenteilzeit auch vermehrt Männer dazu bringen wird, ihren Wunsch nach vielleicht mehr Anteil am Familie zu haben, dann auch auszuleben?
Also es gibt heute schon eine bemerkenswerte Situation, wenn man die Männer direkt fragt, ob sie denn den Wunsch haben, sich mehr der Erziehung der Kinder zum Beispiel zu beteiligen, dann sagen fast alle ein klares Ja. Wenn man dann aber schaut, ob auch konkret eine Anpassung der Arbeitszeit daran erfolgt, dann ist das in den allermeisten Fällen nicht so. Und das liegt eben auch daran, dass viele Väter die Sorge haben, wenn sie in Teilzeit gehen, dass sie dann daraus nicht mehr zurückkommen, dass sie negative Signale setzen für ihre Karriere. Also wenn wir da auch über die Brückenteilzeit zu einem Modell kommen, dass es normaler wird, auch die Arbeitszeit mal vorübergehend zu ändern, dann werden die Frauen auch mehr Unterstützung von den Vätern bekommen können und darüber auch schon dann über kurz oder lang im Arbeitsmarkt sich besser entwickeln können.
Trotzdem würde ich ganz gerne noch mal bei der Brückenteilzeit bleiben, die ja gefeiert wurde von der Großen Koalition als Erfolg, aber trotzdem auch, wenn es um Flexibilität geht, Probleme mit sich bringt.
Also es gibt da Einschränkungen. Zum Beispiel darf man diese Brückenteilzeit nur zwischen 1 und 5 Jahren anmelden. Da fallen zwar die meisten Menschen mit ihren Wünschen, wie lange man verkürzen möchte, durchaus rein. Aber es gibt zum Beispiel auch viele, die weniger verkürzen möchten als 1 Jahr. Darauf hat man im Moment keinen Anspruch, obwohl es durchaus viele plausible Gründe gibt, warum so etwas vorkommen könnte. Und ein anderer Punkt ist auch, wenn dann diese erste Phase der Brückenteilzeit abgelaufen ist, dann ist man erstmal 1 Jahr gesperrt, bis denn man die nächste Brückenteilzeit anmelden kann. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, Sie befinden sich in einer Situation, da kommen die Kinder in der Familie und man meldet erstmal eine Arbeitszeitverkürzung an, da kann doch kein Mensch absehen, wie es danach weitergehen wird. Da muss man doch erstmal schauen, wie es läuft. Also danach 1 Jahr Sperre, das ist nicht sonderlich praktikabel.
Wenn Sie jetzt einen Strich drunter machen, sich anschauen, was die Große Koalition, was die Flexibilität der Arbeitszeit angeht, erreicht hat. Was würden Sie sagen, was muss jetzt der nächste Schritt sein von Seiten der Politik?
Also einmal sollte man dieses Recht auf Brückenteilzeit noch weiterentwickeln in ein echtes Recht auf Rückkehr in Vollzeit. Das heißt, ich verkürze einmal meine Arbeitszeit und dann mit einer hinreichenden Vorankündigungsfrist für meinen Arbeitgeber kann ich diese Arbeitszeit wieder aufstocken, ohne an irgendwie 1 bis 5 Jahre gebunden zu sein oder ohne irgendwelche Sperren und Ähnliches. Dabei sollte man daran denken, dass man auch die Betriebe hinreichend unterstützt, gerade kleinere Betriebe. Also hinreichende Vorankündigungsfristen sind da wirklich essentiell, denn auch die Betriebe müssen ja am Ende irgendwo mit ihrer Arbeitskraft disponieren können. Daneben gibt es aber neben dem Rechtlichen auch noch weitere Gründe. Also wir sehen zum Beispiel, dass relativ häufig es vorkommt, dass Menschen mehr arbeiten, als sie eigentlich möchten. Und das daran liegt, dass sie einfach in einer hohen Verantwortung stehen, dass sie eine bestimmte Karriere machen, dass sie Führungskräfte sind. Also hier muss auch noch ein Wandel eintreten, damit es auch hier normaler wird, nicht immer nur auf 120% zu arbeiten, sondern auch vorübergehend mal zurücktreten zu können.
Die Brückenteilzeit ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber die Arbeitswelt muss noch flexibler werden. Einschätzungen waren das von Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Agentur für Arbeit. Vielen Dank. Und wir bleiben nochmal beim Recht auf Rückkehr. Für viele Frauen, die zwar gut ausgebildet sind, aber eine längere Zeit Kinder großgezogen oder Familienmitglieder gepflegt haben, ist es besonders schwer zurückzufinden in die Erwerbsarbeit. Helfen kann da eine Beratung, eine Art Coaching. Angeboten wird das zum Beispiel bei den Arbeitsagenturen, allerdings längst nicht überall. Wolfgang Brauer hat in der Nähe von Trier solch eine Beratung für uns besucht und berichtet von einem erfolgreichen Wiedereinstieg.
Unten wird gekocht, oben sitzt Claudia Thome Fürstenberg in ihrem Büro im Bildungszentrum Haus Elisabeth in der kleinen Moselgemeinde Mehring. Hier werden Fachpraktiker für Küche und Hauswirtschaft ausgebildet. Seit gut einem halben Jahr arbeitet sie in der Verwaltung, schreibt Rechnungen, macht die Buchführung, geht ans Telefon und führt die Urlaubskartei. Für sie ein Neuanfang. 18 Jahre lang war sie ausschließlich Hausfrau und Mutter.
Ich bin gelernte Industriekauffrau und habe recht früh mein erstes Kind bekommen, damals mit 24 Jahren. Und wir hatten dieses klassische Familienmodell einfach. Also er war Hauptverdiener und ich war für die Kindererziehung zuständig.
Denn zum ersten Kind kamen nach und nach noch Kind 2, 3 und 4. Sie sind heute 18, 15, 11 und 2,5 Jahre alt.
Ich habe immer gesagt, ich bin hauptberuflich Mama. Das bin ich auch eigentlich nach wie vor von Herzen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Man ist schon ein bisschen traurig, wenn halt nicht gesehen wird, was man eigentlich für eine Arbeitskraft wäre. Aber es war auszuhalten.
Dann trennten sich Claudia Thome Fürstenberg und ihr Mann vor 2 Jahren.
Ja, komplett neue Situationen. Also wie vor den Kopf gestoßen und auch ein bisschen hilflos, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe aber auch einen gewissen Motivationsschub bekommen, mich jetzt einfach endlich wieder für meinen Beruf nochmal neu zu bewerben und einfach jetzt auch wieder reinzukommen.
Wer 4 Jahre nicht mehr in seinem gelernten Job arbeitet, gilt unter Personalern als berufsentfremdet. Deshalb ging Claudia Tummel-Fürstenberg zur Wiedereinstiegsberatung bei der Arbeitsagentur in Trier. Die richtet sich überwiegend an Frauen, die über Jahre raus waren aus dem Job. Die Berater helfen ihnen, wieder Fuß zu fassen, den Anschluss zu finden. Gestartet war die Wiedereinstiegsberatung vor einigen Jahren als bundesweites Projekt. Inzwischen wurde das Angebot bei vielen Arbeitsagenturen eingestellt. In Trier läuft es weiter. Auch weil der Bedarf so groß ist, erklärt Wiedereinstiegsberaterin Melanie Weiler-Fischer.
Besonders im Vulkaneifelkreis gibt es tatsächlich noch sehr, sehr viele Frauen, die eine gute Ausbildung haben, ein gutes Studium haben. Und wir haben Fachkräftemangel und wirklich einfach noch zu Hause gebunden sind. Und wir benötigen sie eigentlich und deswegen ist das wirklich ein großes Thema.
Bei Claudia Tummel-Fürstenberg ging es in der Wiedereinstiegsberatung als erstes um die Frage, im alten Job weiterarbeiten oder eine Umschulung machen.
Ich hätte auch sehr gerne im sozialen Bereich etwas gemacht, habe mich dann aber letztendlich dafür entschieden, doch in meinen Beruf nochmal zurückzugehen, weil ich gedacht habe, das ist einfacher. Also in meiner familiären Situation einfach mit den 4 Kindern allein eine Umschulung mit Lernen und Schule und dem Ganzen nochmal, das hätte ich dann doch als schwierig empfunden.
Nachdem diese Entscheidung getroffen war, kümmerte sich die 42-jährige Industriekauffrau erstmal um die Kinderbetreuung. Auch ein Punkt, bei dem die Wiedereinstiegsberater die Frauen im Zweifel unterstützen und Kontakte vermitteln. Ein weiterer wichtiger Schritt sind Bewerbungsunterlagen. Um die auf Vordermann zu bringen, hat Claudia Tummel-Fürstenberg einen Einzelkurs bei einem Bewerbungscoach gemacht.
Wo ich dann tatsächlich gelernt habe, dass man einen Lebenslauf nicht mehr nur auf eine Seite schreibt, wie man das früher tabellarisch gemacht hat. Da durfte man auch bloß nicht auf die zweite Seite. Mein Lebenslauf ist jetzt 3 Seiten lang. Mit diesem professionellen Lebenslauf habe ich mich dann eben 3-mal beworben und hatte dann 2 Vorstellungsgespräche und 2 Zusagen.
Jetzt arbeitet sie in 2 Einrichtungen der Caritas, in Mehring und in Trier und bringt für ihren Job, gerade durch ihren Lebenslauf, sogar noch Zusatzqualifikationen mit, erklärt ihre Chefin Tanja Reuter von der Caritas-Ausbildungsstätte Haus Elisabeth in Mehring.
Eine alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern, die meistert ihren Familienalltag strukturiert, organisiert und sehr selbstständig. Und das sind Ressourcen und Arbeitstugenden, die man in einem Arbeitsfeld wie hier bei uns braucht.
Eigentlich sollte es heute soweit sein. Das Vereinigte Königreich sollte heute aus der EU austreten oder zumindest den Austritt besiegeln. Jetzt geht die Brexit-Saga in die nächste Staffel. Die Briten haben bis zum 31. Januar Zeit. Und in der Zwischenzeit gibt es dann noch nervenaufreibende Neuwahlen. Viele Studierende sind mitgefangen in dieser ewigen Hängepartie seit 3,5 Jahren inzwischen. Und die fragen sich natürlich, was bedeutet das jetzt für uns? Und wir geben diese Frage an dieser Stelle an Sandra Pfister weiter in London. Was bedeutet das für deutsche Studierende? Was passiert zum Beispiel mit Erasmus-Studierenden? Denn das ist ja vermutlich das letzte oder vorletzte Semester, in dem Großbritannien noch an Erasmus teilnimmt.
Ja, es ist klar, dass die sich Sorgen machen, denn, oder anders gesagt, erstmal müssen sie sich keine Sorgen machen, wenn es demnächst zu einem Vertrag zwischen der EU und Großbritannien kommt, danach sieht es ja aus, dann läuft Erasmus Plus erstmal weiter und dann dürfen die Studierenden auch noch im Sommersemester kommen. Bis Ende 2020, das ist das Ende der Übergangsperiode, ist Erasmus sicher und vermutlich auch noch im Studienjahr 2020, 2021 mit einem Fragezeichen, also das wäre ab dem nächsten September. Wenn es zu keinem Vertrag kommt, das ist ja auch noch möglich, dann sieht es komplett anders aus und dann dürfen formal keine Erasmus-Projekte mehr gefördert werden, an denen Großbritannien beteiligt ist, weil Großbritannien dann Drittland ist. Aber die EU hat einen Notfallplan gemacht und der sieht vor, dass Studierende, die schon da sind, jetzt da sind in Großbritannien, dass die da bleiben können und dass die EU dann einseitig ihren Aufenthalt weiterfinanziert, zumindest eben bis 2020. Also die laufenden Programme werden nicht unterbrochen. Was danach kommt, ist vollkommen offen und man hört es auch bei Vivian Stern von Universities UK, das ist so eine Art britische Hochschulrektorenkonferenz, die sagt nämlich:
The European Commission has given us a kind of counterpart guarantee for EU nationals, but it's a bit narrower. So it says that if you're on a period of mobility at the moment, you're a German student and you're studying at the University of Leeds and you're there at the point of a no-deal Brexit, don't worry, the money's going to be there, you can carry on. We're not sure about what happens for people who have not yet come.
We don't. Also sie sagt im Grunde genommen, ja, für die, die da sind, gibt es eine Garantie, auch wenn die recht eng gefasst ist. Aber für die, die noch nicht gekommen sind, die hängen im Grunde genommen in der Luft. Da muss man einfach mal gucken, was nächstes Jahr passiert.
Leute, die jetzt schon in Großbritannien studieren, dürfen die denn bleiben? Und brauchen die nach dem Brexit ein Visum?
Wenn es dieses Abkommen gibt, dann brauchen Studierende aus EU-Ländern, also aus Deutschland, die vor dem 1. Januar 2021 angefangen haben, hier zu studieren, kein Visum. Wer länger als bis zum 31. Dezember 2020 bleiben möchte, zum Beispiel, weil sein Studium einfach noch nicht beendet ist, der muss eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Man muss den Pre-Settled Status, so heißt der, beantragen. Das heißt, man muss seine Unterlagen, Pass und so weiter mit einer App hochladen oder bei einer Behörde beantragen, um zu beweisen, wie lange man schon da ist. Wenn Großbritannien wiederum ohne Abkommen austritt, dann können deutsche Studierende immer noch rein, aber sie müssen dann diese besagte Aufenthaltsgenehmigung beantragen nach 3 Monaten. Und wenn sie die haben, dann sagt die britische Regierung, ihr dürft ab jetzt 36 Monate lang hier bleiben in Großbritannien, ebenso lange wie ein normales Bachelorstudium dauert. Es hängen die ein bisschen in der Luft, die von Beginn an wissen, dass sie eigentlich auch noch einen Master machen wollen, dass sie länger als 3 Jahre bleiben wollen. Denn das Bleiberecht, das gibt es im Moment nur für diese 3 Jahre. Alles andere ist noch komplett offen.
Das Bleiberecht ist das eine, die Frage der Finanzierung. Das andere, was ist denn mit den Studiengebühren?
Ja, die berühmten Studiengebühren, die gibt es ja überall in Großbritannien, außer in Schottland. In Schottland ist es wirklich ironischerweise so, dass Engländer Studiengebühren bezahlen müssen, die Europäer, die von außen reinkommen, aber nicht. In Nordirland bezahlen Studierende im Moment 5.000 Euro, umgerechnet 10.000 Euro an englischen Unis meistens für Undergraduate-Studiengänge. Das gilt auch für deutsche und andere EU-Bürger, wenn sie kein Stipendium haben oder DAAD haben. Studierende von außerhalb der EU, die müssen doppelt so hohe Studiengebühren bezahlen. Das wird also den EU-Studierenden blühen. Aber erst wenn Großbritannien wirklich ausgetreten ist. Wer in diesem Wintersemester in Großbritannien studiert, seit September, der wird von der britischen Regierung so behandelt, als wäre er Brite. Also für den gilt dieser Home-Fee-Status und der endet erst, wenn dieses 3-jährige Studium endet. Also er hat die Garantie, dass er nur so viel Studiengebühren bezahlen muss wie die Briten selber.
So können Studierende ihren Aufenthalt in Großbritannien absichern, ob der Brexit nun kommt oder auch nicht und wie er kommt. Informationen waren das von Sandra Pfister. Vielen Dank. Auf das Leben der Ikone der französischen Popkultur, Jane Birkin, schauen die Kollegen gleich in der Sendung Corso, Kunst und Pop. Das war Campus und Karriere. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.